Guten Tag. Kurz vor der Bundestagswahl führen wir Interviews mit allen Spitzenkandidaten, die eine reale Chance darauf haben, in den Bundestag zu kommen. Wir sind in diesem Fall Bianca Schwarz und
Uwe Jahn. Wir sind beide Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio. Die Partei Die Linke hat gleich zwei Spitzenkandidaten aufgestellt, Heidi Reichenick und Jan van Aken. Bei uns zu Gast ist Jan van Aken. Willkommen.
Einen schönen guten Tag.
Wir fangen erstmal an mit so einer Aufwärmübung, so ein bisschen zum Kennenlernen.
Bitte vervollständigen Sie diese Sätze. Ich wohne in einer Genossenschaft. Das kostet mich
345 Euro für das eine Zimmer, das ich da habe, im Monat.
Aber gibt es nicht auch eine Einlage?
Ja, die haben wir, als wir 98 eingezogen sind, bezahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Wir reden da nicht über viel Geld.
Ich bin als heranwachsender Ministrant in der katholischen Kirche gewesen. Daraus habe ich für das Leben gelernt.
Schwerter zu Pflugscharen und Nächstenliebe.
Die erste Politikerperson, die mich begeistert hat, war
Gregor Gysi.
Sie sind ein Whistleblower, das haben Sie vor kurzem erst öffentlich gesagt und die Geschichte dazu geht folgendermaßen. 2016, da waren Sie Mitglied des Bundestages, als solches haben Sie Einblick bekommen in die Unterlagen zu dem Freihandelsabkommen TTIP. Zu der Zeit haben die USA und die EU TTIP verhandelt. Sie haben das Material heimlich abgefilmt und Sie haben es Ihrem alten Arbeitgeber, Ihren alten Kollegen von Greenpeace weitergegeben. Die haben es veröffentlicht. Warum haben Sie das an dieser Stelle in diesem Moment getan?
Eine Woche vorher, also jetzt Anfang des Jahres, hat Friedrich Merz gesagt, so mit Blick auf die Wahl von Donald Trump, wäre doch eine gute Idee, jetzt ein Freihandelsabkommen mit den USA zu verhandeln. Und da dachte ich, Alter, ich habe mich so an TTIP erinnert gefühlt. Da waren ja Hunderttausende auf der Straße, weil da die ganzen Schutzrechte für Verbraucherinnen, der Umweltschutz, die ganzen Standards sollten abgesenkt werden. Und deswegen habe ich es damals ja gemacht, weil ich dachte, das geht Millionen von Menschen an. So viele Menschen haben gegen protestiert und niemand wusste, was verhandelt wurde. Das war für mich ein Grund, das dann auch offen zu legen. Und dann kommt der Friedrich Merz jetzt im Januar 2025 und sagt, ach, Trump ist da, lass uns doch mal ein Freihandelsabkommen. Das würde ja noch viel grauenhafter werden als das, was damals verhandelt war. Und da habe ich gedacht, man muss eigentlich die Geschichte von damals wieder hochholen.
Deswegen haben Sie es erzählt?
Deswegen habe ich es erzählt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, juristisch droht Ihnen dann nichts mehr. Das ist verjährt.
Nee.
Aber die Frage, die sich ja stellt, ist, wenn ich Sie jetzt wähle, muss ich damit rechnen, dass Sie das zu gegebener Zeit nochmal tun?
Ja, in solchen Situationen ja. Zu gegebener Zeit ist das Schlagwort hier. Ich bin extrem vorsichtig und zurückhaltend mit so Regeln brechen. Also ich finde, Zusammenleben unter 84 Millionen Menschen geht nur, wenn es Regeln gibt. Weil ohne Regeln gewinnt immer der Stärkere gegen den Schwachen. So, deswegen finde ich, muss man mit Regelbrüchen extrem vorsichtig sein. Ich habe das nicht leichtfertig gemacht. Also es gab wirklich in den 8 Jahren zweimal eine Situation, wo ich bereit gewesen wäre, eine Regel zu brechen. Einmal musste ich es denn nicht, weil der Spiegel das schon vor mir veröffentlicht hatte. Und das zweite Mal habe ich es gemacht. Also deswegen zu gegebener Zeit, also wenn es wieder so einen drastischen Fall gibt, wo ich sage, da hat die Bevölkerung Anrecht drauf, weil es so radikal in ihr Leben eingreift, dann würde ich es nochmal machen hier.
Die soziale Frage, um die es Ihnen ja oft geht, ist ja letztlich auch eine Friedensfrage, nämlich die nach dem Frieden in einer Gesellschaft. Wenn es um die Frage geht, wer den innerdeutschen Frieden bedroht, dann besagen sich Umfragen und Studien, dass mittlerweile eine Mehrheit der Deutschen der Meinung ist, man muss Migration begrenzen und mehr abschieben. Das lehnen Sie ab, selbst bei Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die somit kein Bleiberecht haben. Wie begründen Sie das?
Also ich finde diesen Sicherheitsbegriff ganz schlimm, aber vor allen Dingen blendet das ja 21 Millionen Menschen hier aus. Wenn ich einen Friedrich Merz höre, dann frage ich mich immer, was hat der eigentlich ein Bild von Deutschland? Wir haben über 21 Millionen Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Die fühlen sich auch gerade bedroht durch die Debatte von Friedrich Merz und der AfD. So, wir alle fürchten uns vor einem Terroranschlag, aber die Menschen mit Migrationsgeschichte fürchten sich auch vor Nazi-Angriffen. So, und wir müssen beides mitdenken. Also ich glaube, wir brauchen gute Regeln, damit alle hier gut und sicher leben können.
Ich finde, da vermischen sich an einer Stelle vielleicht zwei Punkte. Also in der Argumentation, die Linkspartei in der Regel ja geht, zu sagen, die Frage nach der Herkunft ist an dieser Stelle die falsche Frage. Wir müssen andere Fragen stellen, wir müssen im deutschen System Dinge ändern. Wenn wir Menschen haben, die sich um Bildung, um Integration in den Ausländerbehörden arbeiten, dann funktioniert das auch alles. Der andere Punkt ist, wenn Sie sagen, wir schieben generell nicht ab und sagen, die Linke höhlt das Asylrecht nicht aus und das Asylrecht aber Abschiebungen vorsieht, höhlt dann nicht die Linke auf ihre Art das Asylrecht aus? Weil das ist ja, das Asylrecht ist ja auch eine Art Vertrag mit den Menschen in Deutschland, die sich jetzt, ob die richtigen Fragen gestellt werden oder nicht, kurz ausgeklammert, aber die sich jetzt gerade Sorgen machen.
Also ich glaube, die meisten Menschen machen sich um andere Dinge Sorgen, wenn nicht irgendwie seit einem Jahr hier über Migration geredet werden würde. Aber Ihre Frage stimmt natürlich. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass man das Asylrecht auf allen Ebenen verteidigt. So, und wenn dann Menschen hierher kommen, werden am Ende, wenn man alle Gerichtsprozesse bis zum Ende durchdenkt, haben wir über 80%, die dann auch hier gerichtlich zertifiziert hier bleiben dürfen. So, das finde ich, muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. 80%. Dann ist die Frage bei den anderen 20%, woran lag es, dass sie am Ende nicht bleiben dürfen? Also zum Beispiel hatten wir jetzt ja die Frage von, welche Asylgründe gibt es überhaupt und welche werden anerkannt werden, welche werden nicht anerkannt. Und ich bin schon dafür, dass man sagt, alle, die es bis hierhin geschafft haben, und das waren im letzten Jahr gerade mal 250.000 Menschen, so, es gibt immer wieder Probleme in den Kommunen, aber die lassen sich mit Geld lösen. Da finde ich, jetzt drüber zu reden, Menschen abzuschieben, in der Situation, wo mir die Industrie- und Handelskammer sagt, wir brauchen aber 400.000 zusätzliche Arbeitnehmerinnen in Deutschland, absurd. Und deswegen finde ich das keine Aushöhlung des Asylrechts, sondern ich würde sagen, lasst uns doch auch mal an unsere Interessen drängen.
Die Interessen der Menschen interessieren Sie ja in diesem Wahlkampf auch ganz abseits von Migration. Sie erzählen ja oft und gern von den zahlreichen Haustürgesprächen, die Sie im Moment führen. Ein Ergebnis dieser Gespräche ist ja auch, dass Sie sagen, die Lebensmittelpreise müssen runter. Und dafür schlagen Sie auch in Ihrem Wahlprogramm vor, dass eine Behörde eingerichtet werden soll, die diese Lebensmittelpreise kontrolliert. Macht eine zusätzliche Behörde unser Leben hier wirklich besser?
Also ich nenne es deswegen immer gerne Aufsicht.
Ja, so. Ja, das ist ein Trick.
Nee. Das ist ja die Frage, wie soll es funktionieren? Ich stelle mir so vor, ich gehe jetzt in meinen Supermarkt und stelle fest, irgendwie die Mehrwertsteuer wurde, weil die Linke sich durchgesetzt hat, auf 0% runtergesetzt, aber die Butter kostet immer noch 2,14 Euro. Aber ohne Mehrwertsteuer müsste sie eigentlich 2 Euro kosten. Dann rufe ich an und sage, gucken Sie mal hier in diesem Supermarkt vorbei, die haben diese Mehrwertsteuerabsenkung nicht weitergegeben. Dann kriegt irgendwie die Supermarktfirma sofort den Brief und dann ist das Thema erledigt. Das heißt, wir brauchen jetzt keine Behörde und 1000 Formulare, die ausgefüllt werden, sondern einfach einen Ort, wo man hingehen kann und sagen kann, die haben mir geschummelt.
Sind Sie ein Populist?
Was ist das?
Ich habe Sie jetzt zweimal erlebt, wie Sie auf die Bühne gehen und sagen, mein Name ist Jan van Aken und ich will Milliardäre abschaffen. Genau. Ist das Populismus?
Das ist doch nicht Populismus. Das ist eine ganz zentral wichtige Forderung, weil wir sagen, es braucht eine Mindestrente, damit niemand mehr in Armut leben muss. Wenn wir sagen, wir müssen unsere Schulen besser ausstatten und die Bahn soll pünktlich kommen, dann kostet das alles Geld. Und dann ist doch die Frage, wo holen wir uns das Geld? Und deswegen ist das kein Populismus, sondern das ist ein ganz klares Programm, das wir haben.
Okay, ich erkläre noch einen Schritt weiter. Vielleicht habe ich zu früh aufgehört. Das mag nicht populistisch sein, aber ohne jetzt einordnen zu wollen, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Es ist eine einfache Antwort. Ne? Ich sage, Jan van Aken, Sie sind jetzt Bundeskanzler und wir brauchen dringend mehr Geld in der Bildung. Sie sagen Tax the Rich. Ich sage Infrastruktur. Sie sagen Tax the Rich. Ich sage Wirtschaftshilfen. Sie sagen, naja, die Reichen. Ist das nicht Populismus, eine einfache Antwort zu geben auf komplexe Fragen?
In all diesen Fragen hängen immer zwei Antworten drin. Das eine ist, wie mache ich das? Also wie setze ich so eine solidarische Mindestrente um? Wie setze ich eine Bürgerversicherung um? Das ist kompliziert, da muss man wirklich viel bedenken. Und die zweite Frage, die immer drin hängt, ist, und wie bezahle ich das? Und die Antwort finde ich einfach. Weil eine Vermögenssteuer ist ja keine linke Erfindung, das hat Helmut Kohl gemacht. Und für die Jüngeren hier, Helmut Kohl war CDU. Ja, man sagt einfach, wer ganz, ganz viel Vermögen hat, da können wir mit einer Vermögenssteuer was für die Gemeinschaft uns abholen.
Jan van Aken, wir kommen tatsächlich zur letzten Frage. Und wir sind ja in einer Serie hier. Wir sprechen mit allen Spitzen- und Kanzlerkandidaten. Und der nächste Gast, den wir begrüßen dürfen, ist Robert Habeck. Sagen Sie doch bitte mal was Positives über Robert Habeck.
Der sieht schon ganz gut aus, ne?
Ein charmanter Ausstieg. Vielen Dank, Jan van Aken, einer von zwei Spitzenkandidaten der Linken. Dieses Gespräch haben wir aus Termingründen schon etwas früher aufgezeichnet, nämlich am 6. Februar.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.